In dieser Predigt geht es auch um das Aufeinanderhören, auf das Aufeinanderzugehen, aber nicht in erster Linie um die Liebe, die da ist. Die Urgemeinde, wenn wir den Bericht lesen in der Apostelgeschichte, da lesen wir, sie waren einmütig beieinander. Sie kamen hin und her in den Häusern zusammen, brachen das Brot und lobten Gott. Eine für uns vorstellbar perfekte Gemeinde. Gemeinschaft bis ins Essen hinein, bis in die Speise hinein, hin und her in den Häusern. Es war so, dass sie alles gemeinsam hatten. Alles, was sie hatten, brachten sie mit. Und dann wurde gemeinsam gegessen, getrunken und Abendmahl gefeiert. Es war bei jeder Zusammenkunft mit das Abendmahl. Und zu der damaligen Zeit, als die Gemeinde im Entstehen war und im Aufbruch, gab es von außen noch keine Angriffe auf die Gemeinde. Das ist dann erst später gekommen. Und wenn Satan keinen Grund hat oder keinen Angriffspunkt findet, um die Gemeinde zu zerstören oder sie in Aufregung zu bringen, dann greift er Gemeinde von innen an. Und die Apostelgeschichte berichtet uns, dass das genau in der ersten Gemeinde geschehen ist. In der Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenistischen gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei dem Tisch zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikonat und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Es sind ja nicht nur Juden in der ersten Gemeinde. Es hat auch in Jerusalem Leute gegeben, die keine Juden waren und die auch keine sogenannten Proselyten waren, die zum Judentum übergetreten waren. Aber ob Juden, Proselyten oder auch Griechen, für den damaligen Begriff Heiden, wurden durch das Wort Gottes angesprochen, gläubig geworden und kamen in die Gemeinde, wurden hinzugetan. Die Juden in ihrer Prägung, die Heiden in ihrer Prägung. Und wie die Verteilung der Gaben und Güter in der Gemeinde stattfand, das wird uns nicht berichtet. Auf alle Fälle wurden die Witwen der Griechen vernachlässigt. Einfach übersehen. Es gibt sogar Ausleger, die sagen, die Juden haben die Griechen auch in der Gemeinde nicht so wert geachtet, deswegen sind die auch übersehen worden. Ich weiß es nicht, ob es so ist, steht jedenfalls nicht geschrieben. Es steht geschrieben, dass die griechischen Witwen, die ja auf die Hilfe angewiesen waren, übersehen wurden. Sie bekamen nicht den Anteil wie die jüdischen Witwen. Und es entstand ein Murren, Unzufriedenheit. Wie kann es passieren, dass in einer Gemeinde, von der es bis zu diesem Augenblick oder wann diese Zeit begann, weiß ich auch nicht, aber wo eine Gemeinde vom Heiligen Geist gegründet, geführt und geleitet wird, plötzlich solche Unterschiede auftreten. Und für mich ist es so wichtig, dass dieses Murren auch laut wurde. Denn wenn das nur im Untergrund geschieht, wenn es nur vor der Kapellentür oder Kirchentür geschieht und in der Gemeinde nicht bekannt ist, wie soll man dann etwas ändern? Als wir nach der Corona das erste Mal hier Abendmahl gefeiert haben, habe ich zwei Leute übersehen beim Kelchreichen. War von meiner Seite aus nicht beabsichtigt. Aber ich fand es so gut, dass sie gleich hinterher gekommen sind und haben gesagt, du hast uns übersehen. Du hast uns den Kelch nicht angeboten. Ich konnte gleich von meiner Seite um Entschuldigung bitten. Und wir haben uns auch ohne böse Gedanken und Hintergedanken verabschiedet. Ich gehe mal davon aus, wenn sie es nicht gesagt hätten und wären jetzt nach Hause gegangen, der hat uns mutwillig übersehen. Der hat was gegen uns. Wie soll dann etwas geklärt werden? Und darum ist es so wichtig, auch in unserer Zeit heute, wenn Menschen sich in der Gemeinde benachteiligt fühlen oder nicht genug beachtet fühlen, dann ist es notwendig, dass es gesagt wird. Es hilft nichts, wenn ich mit diesem Gefühl nach draußen gehe und mit anderen darüber rede und die anderen alle noch schlecht mache, die sind ja so schlecht zu mir oder zu uns. Wie soll dann etwas geklärt werden? Das ist so wichtig, dass wir auch da gegenseitiges Vertrauen haben und ein offenes Wort finden. Und als die Apostel das hören, sagen sie nicht, was wollen die überhaupt? Die sollen zufrieden sein, dass sie überhaupt hier dabei sein können. Nein, sie reagieren darauf und nehmen es wirklich ernst. Und die Apostel sagen der Gemeinde, dieser Zustand ist nicht in Ordnung. Den müssen wir abstellen, dann müssen wir etwas anders machen. Und die Apostel, die sicherlich auch diesen Dienst getan haben, immer dieser Verteilung der Aufgaben, der Gaben, fühlten sich überfordert. Und darum, liebe Leute, liebe Gemeinde, sucht euch Männer aus. Nicht wir als Apostel bestimmen jetzt, wer in dieser Situation in der Lage ist, das zu tun. Ihr als Gemeinde seid jetzt gefordert. Ihr als Gemeinde sollt jetzt bestimmen, wer diese Aufgabe übernimmt. Nicht wir. Nein, ihr. Die Gemeinde ist berechtigt, befugt und auch dazu in der Lage, die Situation zu erkennen und auch zu sehen. Sucht ihr euch Männer aus, ihr kennt die Leute alle, nicht jeder von den 5.000 oder 6.000 oder wie viel es derzeit schon waren, wird jeden gekannt haben, aber in den einzelnen Gruppen werden sie sich schon untereinander gekannt haben. Sucht 7 Leute aus, die diesen Dienst übernehmen. Aber nicht irgendwelche, die jetzt stark sind und dieses jetzt reißen können. Nein, es sollen Männer sein, die voller Verantwortung auch diesen Dienst ausführen. Männer voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Und wenn wir uns dann die 7 ansehen, da kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir uns dann die 7 ansehen, dann sind es wirklich auch Männer voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Wir kennen bloß 2 näher, von denen wir wissen, wie sie gearbeitet haben, dann auch über diesen Dienst hinaus. Stephanus und Philippus. Stephanus, der sich vor dem Hohen Rat verantwortet und denen eine Predigt hält, dass sie wissen, jetzt sind wir schuldig an dem Blut Jesu Christi und darum muss er sterben. In der Kraft des Heiligen Geistes ist er es, der ihnen ihre Schuld an dem Tod Jesu vorhält. Philippus, zunächst in Samarien als Evangelist tätig, muss dann von da weg auf die Landstraße irgendwo in der Wüste, trifft dort einen Mann und kann ihn zum Glauben führen. Von den anderen wird uns nicht viel gesagt, nur dass sie eben berufen wurden. Die Gemeinde hat diesen Vorschlag gut gefunden. Vielleicht hätte ich auch so kommen können, ihr wollt bloß die Verantwortung loswerden, macht ihr doch. Nein, die Gemeinde ist gefordert. Und in dem Fall geben die Apostel gern diese Aufgabe ab, aber fordern auch die Gemeinde zu einer Aktivität auf. Und das ist ganz wichtig. Und es wird dann begründet, wir, die Apostel, wollen aber unseren Dienst weiter versehen. Und zwar ist mir hier ganz wichtig geworden, wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Schon die Apostel haben erkannt, die ja in der Fülle des Heiligen Geistes ausgerüstet waren zu Pfingsten und die in der Kraft des Heiligen Geistes auch hin und wieder gewirkt haben und Zeichen und Wunder getan haben. Auch sie sagen nicht, wir sind es jetzt, die erst losgehen und die Welt missionieren. Nein, sie halten an am Gebet. Das ist der Vorrang. Darauf legen sie Wert. Nicht unser Wort, nicht das, was wir weitergeben könnten, ist wirksam, sondern wir sind in allen Dingen immer von Gott abhängig. Und darum steht es hier an erster Stelle, wir wollen festhalten am Gebet. Ist uns das wichtig? Mir persönlich ist es wichtig. Und ganz besonders jedes Mal vor einer Bibelstunde oder auch wenn ich hier den Dienst habe, in ganz besonderer Weise darum zu bitten, dass Gott das Wort, das er gibt, auch durch seinen Geist belebt. Ich kann viel erzählen. Es kann auch manchmal sein, dass sie sagt, das war interessant. Es kann auch sagen, oder ich habe es auch schon gehört, das war aber ein schöner Gottesdienst. Wenn es nur ein schöner Gottesdienst ist, dann hat es das Ziel verfehlt. Wenn Gottes Wort uns trifft, dann ist das nicht schön. Dann kann das für unsere Seele gut sein. Aber es kann uns auch ganz schön in die Enge treiben. Und dann ist das nicht mehr schön, wenn uns der Geist Gottes anspricht und uns sagt, wo wir irgendwo schuldig geworden sind vor Menschen oder auch vor Gott. Und darum ist es so wichtig, dass jeder Gottesdienst und jede Bibelstunde, jede Versammlung mit Gebet begonnen wird. Und auch für den, der hier steht. Und nicht nur hier im Gottesdienst, sondern wirklich eine betende Vorbereitung für den Gottesdienst. Und dann in der Kraft des Geistes, mit Hilfe des Geistes Gottes Wort sagen. Das ist mein Wunsch und mein Anliegen. Und die ganze Gemeinde sagt, das ist ein guter Vorschlag. Ja, jetzt sind wir mal gefordert. Jetzt dürfen wir uns einbringen. Jetzt will man auf uns hören. Das ist doch toll. Und die Gemeinde beruft Männer. Von den 7 Männern tragen 5 griechische Namen. Das heißt nicht, dass es alles Griechen waren. Wir wissen nur von Nikolaus, dass er ein Proselyt war aus Antiochien. Aber die anderen tragen alle griechische Namen und da geht man davon aus, dass sie alle Griechisch sprechen konnten. Und dass man auch damit auch schon in der Gemeinde das berücksichtigt hat, dass mit den griechischen Mitgliedern der Gemeinde und mit den griechischen Witwen auch vernünftig gesprochen werden konnte. Die kannten ja nicht alle das Hebräische. Sie kannten ihre griechische Sprache. Und nun war es wichtig, dass diese 7 Männer auch mit ihnen reden und Kontakt haben konnten. Ich lese uns da mal die Namen vor und auch gleich die Bedeutung der Namen. Stephanus heißt Kranz oder Krone. Prochorus, Reigenführer oder Chorleiter, also der war begabt, musikalisch begabt. Nikanor heißt Sieger und Nikolaus, Sieger des Volkes. Wer Kreuzworträtsel macht, weiß, wie die griechische Siegesgöttin heißt. Nike. Und das ist hier in dem Namen Nikolaus drin. Nik. Sieger. Timon, ein Diener. Alles Namen, die wir gut in den Dienst mit einräumen können. Und auch die Bedeutung der Namen. Und was heißt Philippus? Ganz banal. Pferdeliebhaber. Er ist ein Tierfreund. Aber das nur einmal zu den 7 Namen. Und die Gemeinde bringt diese 7 Leute, die sie erwählt haben, vor die Apostel. Und die Apostel sagen, na, ist ja schön, dass ihr jetzt alle da seid. Ihr könnt jetzt den Dienst verrichten. Die Gemeinde hat euch erkannt als befähigte Leute. Und nun legt mal los. Nein, so fängt der Dienst nicht an. Wie fängt der Dienst an? Sie legen die Hände auf, beten über ihnen und im Gebet erflehen sie die Kraft, die Weisheit, die zu diesem Dienst nötig ist. Dieser Dienst wird oft als Diakonie oder diakonischer Dienst bezeichnet. Im Ursprung heißt das Wort in Diakonie Diener am Tisch. Und nur Diener am Tisch. Wir würden vielleicht heute sagen Ober- oder Kellner. Alles andere, was in unserer Zeit darum gemacht wurde, und wenn wir uns heute auch die Organisationen ansehen, die sich Diakonie nennen, dann frage ich mich manchmal, wie sehen die ihren Auftrag von Gott her? Diakonie ist eigentlich Dienst, und in diesem Fall hier ganz besonders Dienst in der Gemeinde, Dienst an der Gemeinde, Dienst für Gott in der Gemeinde und an der Gemeinde. Und das alles zusammengefasst, das offene Miteinander reden, auch das offen zu benennen, wo ich mich oder wo sich wer zurückgesetzt fühlt und sagt, damit bin ich nicht einverstanden. Das sogenannte Reden, aber auch das Hören ist wichtig. Die Apostel haben nicht einfach darüber hinweggehört, sondern sie haben es aufgenommen, haben sich damit beschäftigt. Reden, hören und dann Lösung finden im gegenseitigen Austausch. Und das ist das, was mir hier an diesem Artikel so wichtig ist. Diese drei Punkte: Reden, hören und eine Lösung finden. Und es steht da nicht umsonst dahinter. Als diese Sachen bereinigt waren, als das geklärt war, dann steht das Wort Gottes, breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich. Mir ist bei der Betrachtung dieses Abschnittes, der an und für sich so banal klingt, aber doch so wichtig geworden ist, wie unterschwelliger Groll, unterschwellige Zufriedenheit, unterschwellige Zurücksetzung oder auch Missachtung der Gemeinde schadet. Wir möchten gern, und das glaube ich, nehme ich jedem, der es ernst meint, so ab, dass wir Menschen erreichen und Menschen zur Gemeinde dazukommen. Aber ich habe mir die Frage stellen müssen, wie weit stehen wir dem Wirken des Geistes im Wege, weil wir einfach nicht dazu in der Lage sind und es nicht wollen, zu feige sind, keinen Mut dazu haben, diese drei Dinge wirklich in Angriff zu nehmen, zu reden, zu hören und eine Lösung zu finden. Die Jünger, die Zahl der Jünger wurde groß, mehrten sich und sogar die, die Jesus einmal mitverantwortlich ans Kreuz gebracht haben, die wurden vom Geist überführt und wurden gläubig und wurden der Gemeinde zugetan. Auch die Feinde Jesu, die sich ganz bewusst gegen Jesus ausgesprochen haben, können vom Geist überführt werden. Und das ist auch heute möglich. wenn wir dem Geist freien Raum lassen. Und das ist mein Wunsch, mein Anliegen, und dazu segne uns der Herr. Amen.